Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht's um künstliche Intelligenz und Gesichtserkennung. Unser Interviewpartner ist Professor Dr. Johannes Kaspar, hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver.
Hallo Severin und hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
Heute möchten wir uns mit unserem Interviewpartner Professor Dr. Johannes Kaspar, hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, über aktuelle Entwicklungen im Bereich der Biometrie und von KI unterhalten. Stichwort ist zum Beispiel Clearview AI, das für Schlagzeilen gesorgt hat. Herzlich willkommen, Herr Professor Kaspar.
Ja, hallo allerseits.
Trotz der Corona-Krise geht die Entwicklung bei KI und Biometrie und Gesichtserkennung weiter. Deshalb möchten wir uns ja auch heute damit beschäftigen. Im Gespräch wollen wir später aber durchaus auch auf Corona zurückkommen, da ja auch hierfür die KI-Forschung Antworten geben möchte. Trotzdem steigen wir jetzt erstmal ein in unser Thema und Oliver, gibst du uns einen kurzen Überblick über das Thema Biometrie, KI und Gesichtserkennung?
Ja, sehr gerne. Biometrische Verfahren wie die Gesichtserkennung sind ebenso ein Thema für den Datenschutz wie künstliche Intelligenz. Die Aufsichtsbehörden haben zu beiden Themen, also zu Biometrie und zu KI, zahlreiche Empfehlungen und Entschließungen veröffentlicht. Bei KI sei nur die Hamburger Erklärung, die Hambacher Erklärung genannt. Das war ein freudscher Versprecher, weil wir ja den hamburgischen Datenschutzbeauftragten dabei haben. Kommen beide Themen, Biometrie und KI, zusammen, muss mit weiteren Datenrisiken gerechnet werden. Ende Januar 2020 wurde zum Beispiel bekannt, dass das US-amerikanische Unternehmen Clearview AI aus 3 Milliarden Fotos von sozialen Netzwerken und anderen Websites eine Gesichtserkennungsdatenbank für Polizeibehörden erstellt haben soll. Unser heutiger Gesprächspartner, der hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Professor Dr. Johannes Kaspar, hat Ermittlungen gegen das US-amerikanische Gesichtserkennungsunternehmen eingeleitet. Ausgangspunkt der Maßnahme war eine Beschwerde durch einen betroffenen Bürger aus der Hansestadt, nachdem er bei Clearview um Auskunft zu seinen Daten ersucht hatte. Dieser wandte sich an den Datenschutzbeauftragten, da die Daten, die er von dem Unternehmen erhalten habe, Anlass zu einer Reihe von Fragen über das dahinterliegende Datenverarbeitungsmodell geben würden. Nun, Clearview AI erhält auch an anderen Orten inzwischen Gegenwind, zum Beispiel im US-Bundesstaat Illinois. Und vor wenigen Tagen hat Clearview AI nun erklärt, dass es den Zugang zu seinem Programm nicht mehr an private Unternehmen verkaufen wird. Ja, Herr Professor Kaspar, wir freuen uns sehr, dass wir die Gelegenheit haben, mit Ihnen darüber jetzt zu sprechen. Können Sie uns denn etwas zu dem weiteren Verlauf Ihrer Untersuchungen sagen oder dazu, was wollen Sie konkret von Clearview AI wissen und haben die denn bisher schon was geantwortet?
Ja, vielen Dank für das Interesse. Ich bin gern bereit, hier ein paar Dinge zu Clearview natürlich zu sagen. Auch wenn wir natürlich uns im Moment noch in einem offenen Verwaltungsverfahren befinden. Wir hatten ja die Firma Clearview bereits angeschrieben. Das Problem ist hier natürlich, Clearview hat bislang keine Niederlassung in der EU, sodass wir also direkt dann mit den Kollegen dann dort in den USA kommunizieren müssen. Es ist natürlich immer besser, wenn man Ansprechpartner hat. Und wir sind jetzt dabei, einen zweiten Anlauf zu machen, nachdem unsere erste Aufforderung, Fragen zu beantworten, zwar jetzt beantwortet wurde, aber doch eher mit allgemeinen Erkenntnissen zum Vorgehen des Unternehmens dann verbunden war, was uns unsere Fragen nicht beantwortet hat im Endeffekt. Wir müssen hier deutlicher nochmal jetzt nachfragen. Es geht im Endeffekt um die Art der Verarbeitung, welche Fotos von den Personen werden verwendet, welche Biometrieverarbeitung kommt zum Einsatz, werden Fotos dann auf der eigenen Website abgespeichert. Wie wie ist das beim Scraping? Gibt es da Vereinbarungen mit den großen Netzwerkbetreibern oder läuft das alles sozusagen unter dem Radar? Erfolgt eine Löschung der Daten, wenn etwa ein Profil gelöscht wird, auf das eben sich die Fotos beziehen, die man gewonnen hat? Und wie sieht es im Übrigen aus mit der Kundenbeziehung? Wir haben ja von den Medienberichten eben deutlich gehört, dass es offensichtlich eben auch in Europa, auch in Deutschland dann wohl Kunden gegeben haben wird. Und da ist natürlich interessant, wer ist das? Sind es öffentliche Stellen, so wie wir gehört haben, sollen es öffentliche Stellen sein, aber gibt es auch private Stellen möglicherweise, die hier auf den Zug aufgesprungen sind? Ja, das sind alles Fragen, deren Beantwortung erwarten wir schon noch und werden uns dann natürlich überlegen, wie wir weiter in diesem Verfahren vorgehen.
Sehen Sie denn da auch einen Vorteil vielleicht für Ihre Ermittlungen, dass jetzt beispielsweise in Illinois sind ja verschiedene Sammelklagen jetzt aufgenommen worden gegen Clearview AI, dass man vielleicht so, sagen wir mal, so international vom Datenschutz her das Unternehmen ein bisschen in die Zange nehmen kann?
Naja, das ist immer nicht so leicht. Wir haben ja ganz unterschiedliche rechtliche Regelungen, insbesondere mit Blick eben auch auf den Schutz von Verbrauchern. Gibt es in den USA ganz andere, eine ganz andere Systematik vorzugehen. Wir hatten auch in den letzten Jahren häufig Kontakte zur FTC, der Federal Trade Commission, wo wir auch abfragen konnten, hier und da mal, was man etwa gemacht hat im Zusammenhang mit großen Unternehmen wie Facebook. Aber da war auch die Bereitschaft natürlich sehr begrenzt, mit uns zusammenzuarbeiten. Es sind eben zwei Regelungsregime hier und zwei auch behördliche Zuständigkeiten, einmal die europäische Zuständigkeit über die DSGVO und dann die amerikanischen Zuständigkeiten, die eben auch föderal über dann oder über die Länder laufen dort, die Staaten. Das ist nicht so ganz einfach und die Amerikaner führen da meistens ihre eigenen Verfahren. Und wie wir sehen, mit Blick eben auch auf Facebook, auch durchaus mit großem Erfolg, wenn man sich die Summen, die da ausgeworfen werden, im Zusammenhang mit Verstößen etwa zu Cambridge Analytica anschaut, dann geht es ja um Milliarden, 5 Milliarden US-Dollar, die da verhängt wurden. Das sind Summen, an die kommen wir hier, gerade was den Facebook-Konzern anbelangt, nicht ansatzweise heran, aber das hat wiederum andere Gründe. Aber es zeigt eben auch, wir stehen hier nicht in einem Kommunikationsverhältnis, das sozusagen auf Austausch von Daten mit Blick auf die Ermittlung solcher Vorgänge ausgerichtet ist, sondern wir sind doch zwei unterschiedliche Systeme, die eben auch nur bedingt miteinander bislang kommunizieren und kooperieren. Das finde ich schade, vielleicht lässt sich ja da in Zukunft etwas verbessern.
Okay, also jedenfalls Hoffnung wäre da, dass man vielleicht trotz der unterschiedlichen Datenschutztradition und Gesetzgebung, Verbraucherschutz, Datenschutz, da vielleicht in Zukunft vielleicht doch irgendwie an die Sache gemeinsam herangehen könnte. Kommen wir mal zu Deutschland selbst, denn Sie sind ja in weiteren Vorgängen aktiv, bei denen es um Gesichtserkennung geht. Und wir denken da so an die Gesichtserkennungssoftware wie Demo, an das Thema G20-Ermittlungen. Können Sie uns hierzu was sagen?
Ja, das Thema ist ja in der Tat sehr aktuell berichtet worden. Wir hatten uns ja, nachdem klar wurde, dass eben eine Gesichtserkennungssoftware von der hamburgischen Polizei eingesetzt wurde, die Demo, mit der eben alle Fotos und Videos aus dem damaligen Komplex G20 auf biometrische Merkmale analysiert wurden, mit der Sache beschäftigt. Die Gesichter, die dort aufgenommen worden sind, haben zu ganz großen Mengen gar nichts zu tun mit Verstößen gegen Strafgesetze. Insofern geht es etwa um Personen, die dort eben ganz normal ihrem Recht Demonstrationen auszuführen, nachgehen, oder Personen, die eben im öffentlichen Bereich, im öffentlichen Verkehr, in den öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Weg eben dann zur Arbeit sind. All dies haben wir zum Anlass genommen, dort das Ganze zu hinterfragen, und sind dann in der Tat auf die rechtliche Schlussfolgerung gekommen, dass es eine Rechtsgrundlage für einen so weitgreifenden Eingriff in biometrische Daten ganz unbeteiligter Personen eben nicht gibt. In der Strafprozessordnung nicht, aber auch nicht im Bundesdatenschutzgesetz. Insofern haben wir dann eine Beanstandung ausgesprochen. Diese Beanstandung wurde nicht abgeholfen, sodass wir dann eben eine Anordnung gemacht haben an die zuständige Innenbehörde, entsprechendes Referenzdatenmaterial, also diese Referenzdatenbank, die aus Hunderttausenden von einzelnen Gesichtern besteht, zu löschen. Dies wurde abgelehnt, stattdessen eben wurde gegen unsere Anordnungsklage erhoben vor dem Verwaltungsgericht Hamburg. In erster Instanz hat das Verwaltungsgericht entschieden, dass der Klage der Innenbehörde im Endeffekt erfolgt beschieden war und hat unsere Anordnung aufgehoben. Das ist für uns zunächst mal problematisch, weil tragende Begründung und das Ergebnis einer rechtlichen Prüfung meiner Meinung nach nicht standhalten und die Ausführungen so datenschutzrechtlich, aber auch grundrechtlich nicht haltbar sind. Insbesondere wird auch die Prüfungskompetenz des unabhängigen Datenschutzbeauftragten verkannt, wenn dort eben auch die Rede davon ist, man darf zwar Art und Weise der Datenverarbeitung genauer untersuchen, nicht aber das Ob, also ob eine Rechtsgrundlage besteht, ob die aber möglicherweise überschritten wird und ob möglicherweise eben keine Eingriffsbefugnis hier besteht. Ich denke, diese Frage einer rechtmäßigen Eingriffsbefugnis ist natürlich zentral für die Überprüfung von Maßnahmen, nicht nur bei der Polizei, sondern insgesamt natürlich im Datenschutzrecht. Und ich glaube, dass hier insofern auch dieses Urteil vor dem Oberverwaltungsgericht durchaus mit guten Gründen in Frage stellen können. Derzeit läuft das Verfahren dort, und zwar wird zunächst darüber entschieden, ob die Berufung zugelassen wird. Hintergrund ist, dass das Verwaltungsgericht die Rechtsfrage nicht für so brisant und grundsätzlich gehalten hat, dass es eine Zulassung selbst ermöglicht hat. Also müssen wir eine Zulassung vor dem Oberverwaltungsgericht beantragen, aber ich denke, da werden wir auch Erfolg haben. Und dann wird man inhaltlich sehen, was von dem Urteil des Verwaltungsgerichts dann nach der Befassung des Oberverwaltungsgerichts dann übrig bleibt.
Und ich denke mal, dass die Entwicklung, das werden wir alle auch mit Spannung natürlich verfolgen, was ja für uns alle ganz wichtig ist zu wissen, dass wir Klarheit, Rechtssicherheit haben, wenn es um Biometrie geht. Denn offensichtlich greift ja die Gesichtserkennung um sich, und gerade die jüngere Generation, wenn man sich Umfragen anschaut, zeigt sich sehr offen für Biometrie, wenn es den Komfort steigert, sagen wir mal zum Beispiel Entsperrung eines Smartphones, ist natürlich viel einfacher, man hält sein Gesicht hin, als dass man sich ein Passwort merken muss. Und wenn Unternehmen nun entsprechende Lösungen zum Beispiel zur Zutrittskontrolle in das Firmengebäude einsetzen wollen, worauf muss man denn achten aus Datenschutzsicht?
Naja, eben die Fragen sind ja ganz vielschichtig. Also wenn wir eine Identifizierung von Personen oder eine Authentifizierung von Personen mit Gesichtserkennung haben, dann muss man sich natürlich in der Tat genau überlegen, wie das im Arbeitnehmerbereich dann erfolgt, inwieweit man etwa den Betriebsrat mit einschaltet, inwieweit man auch natürlich den Datenschutzbeauftragten, der ja dann vor Ort auch eine wichtige Rolle haben sollte, mit einschaltet. Das sind ganz wesentliche Punkte. Man muss sich natürlich auch anschauen, sind solche Zugangsmöglichkeiten vereinbar mit Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung, die eben besondere Vorgaben macht für besondere Kategorien von Daten, wozu eben auch biometrische Daten gehören. Das sind alles Fragen, die dann berücksichtigt werden müssen. Die biometrischen Verfahren sind ja sozusagen kein Teufelszeug per se. Das Entsperren eines Handys über die Gesichtserkennung ist sicher etwas ganz anderes und ansatzweise nicht vergleichbar mit einer Speicherung von Hunderttausenden von Daten von Bürgerinnen und Bürgern, eben im weiteren Verlauf möglicherweise dann auch eben anlasslos, ohne dass gegen diese Person etwas vorliegt, über einen Zeitraum hinweg, der Jahre überschreitet. Das sind ganz unterschiedliche Fragestellungen, die eigentlich nur die Gemeinsamkeit haben, dass es um biometrische Daten geht.
Und wenn wir jetzt, Sie hatten ja gerade schon gesagt, Clearview AI, wenn wir das nochmal als Beispiel nehmen, wo riesige Sammlungen von biometrischen Daten womöglich angelegt werden und unklar ist, wofür das alles verwendet werden kann. Wenn wir zu dem Missbrauchspotenzial kommen würden, Gesichtserkennung in Verbindung mit KI, sehen Sie da das besonders hohe Missbrauchspotenzial, weil KI eben diese Unmengen von Fotos sehr schnell analysieren kann? Oder was macht das besonders kritisch?
Ja, natürlich ist die KI im Endeffekt die technische Basis dafür, Gesichtserkennung auf höchstem Niveau auszuführen und mit einer schier unbegrenzten Menge von Referenzdaten. Im Grunde wird die Gesichtserkennung durch die KI erst perfektioniert, insbesondere mit Blick eben auf Echtzeiterkennung. Echtzeiterkennung, das heißt also, in dem Moment, wo Personen durch Kamerabereiche laufen, gehen, erkennt die KI-gestützte Software natürlich sofort das Gesicht, auch wenn das Gesicht des Einzelnen selbst möglicherweise nicht voll im Umfang im Kamerabereich dann tatsächlich ist. Insofern, die KI ist ja eine Art von Mustererkennung, die es durch maschinelles Lernen im Prinzip zu einer Perfektion gebracht hat, die allerdings immer auch fehlerhaft ist, weil wir natürlich False Negatives und False Positives haben als Ergebnis dieser Berechnung. Und wir werden also immer das Problem haben, dass wir nicht eine hundertprozentige Quote erzielen. Aber die künstliche Intelligenz versucht sich natürlich stetig zu verbessern. Das Problem der Risiken hierbei sind natürlich die Möglichkeiten, eine zentrale Massenüberwachung herbeizuführen durch solche Verfahren über ganze Stadtbezirke hinweg. Wir kennen das aus China, wo wir es geschätzt mit 600 Millionen Videokameras im öffentlichen Raum dann zu tun haben, die eben auch über Gesichtserkennungsverfahren laufen. Da gab es das war schon im Jahre 2017, eine interessante Berichterstattung eines BBC-Reporters, der dort zu den Pekinger Behörden gegangen ist, sein Bild vorgelegt hat und gesagt hat, ich will mal einen Test machen, wie lange ihr braucht, um mich aus der Stadt oder in der Stadt zu detektieren über eure Software. Und der ist dann losgegangen und nach 7 Minuten wurde er von Polizisten im Stadtgebiet angehalten und festgenommen. Also es geht in sehr, sehr schneller Zeit und es ist im Prinzip jeder vollkommen zu verfolgen im öffentlichen Raum mit dieser Art von Technologie. Also das ist eine Risikotechnologie, eine massive Risikotechnologie für das informationelle Selbstbestimmungsrecht. Und das ist der eine Punkt. Der andere Punkt der Risiken ist natürlich der, dass KI-gestützte Software durchaus Diskriminierungsrisiken hat, dass wir eben gerade bei Geschlecht, Rasse, Alter unterschiedliche Fehlerquoten haben bei solchen Systemen und dass im Prinzip diese KI-gestützten Verfahren Blackboxes sind, bei denen es von außen her schwer erkennbar ist, warum ein Ergebnis so erfolgt und nicht so. Und in dem Moment, wo die Algorithmen, die Basis sind für das maschinelle Lernen dann, nicht mit bestimmten Verzerrungen versehen sind, wird das Ergebnis auch verzerrt sein. Das heißt, wir bekommen falsche Ergebnisse. Und das kann eben auch zu Diskriminierung führen. Bei Videoüberwachung, gestützter Videoüberwachung mit KI haben wir es jetzt damit zu tun, dass etwa hellhäutige Männer besser detektiert und erkannt werden können als etwa bei dunkelhäutigen Personen, insbesondere bei Frauen. Da gibt es dann Verzerrungen, die dazu führen, dass eben ein höherer Fehlerquotient bei bestimmten Gruppen von Menschen vorliegt, der dann dazu führt, dass die eben dann im öffentlichen Raum angehalten, festgesetzt werden erstmal, was natürlich dann in der Tat diskriminierend ist.
Und da sieht man auch wieder, wie wichtig die Prinzipien sind in der Hambacher Erklärung, die ich eingangs genannt hatte, wo es ja eben genau heißt, dass KI nicht diskriminierend sein darf, dass es keine Blackbox sein darf, Transparenz und Rückverfolgbarkeit. Und das sind ja auch eben Punkte, die Sie eben von Clearview AI auch natürlich wissen wollen, um da Transparenz zu bekommen. Was machen die eigentlich? Und die Medienberichte haben ja auch gesagt, Clearview AI hat seine Dienste an Warenhäuser zum Beispiel verkauft. Sie sagten ja auch wahrscheinlich oder womöglich eben auch an deutsche Unternehmen. Wenn jetzt ein Unternehmen in Deutschland entsprechende Dienste angeboten bekommen hat oder in Zukunft vielleicht angeboten bekommt, weil es ist ja zu befürchten, dass solche Dienste immer mehr um sich greifen werden, die eben aus dem Ausland zu uns hereingetragen werden über das Internet. Wie soll man sich da verhalten?
Ja, also wenn es dann in der Tat so ist, dass ein Unternehmen hier in Deutschland sich von Clearview Daten beschafft und biometrisches Material dort verarbeiten lässt, dann müssen wir natürlich auch in der Tat die Prüfung übernehmen. Und dann ist es eine Frage für die Datenschutzaufsicht. Mhm. Denn wir haben im Moment doch schon Zweifel, ob das Verfahren, das Clearview betreibt, in dem es massenhaft Fotos von Plattformen scrapt und entsprechend biometrisch berechnet, sodass eben jeweils Gesichts-IDs für bestimmte Personen vorliegen, die dann als Referenzdatenbank für Abrufe bestimmter einzelner Bilder dienen, um Personen zu identifizieren, dass dieses Verfahren auch nach europäischen Regelungen wohl nicht in Ordnung ist.
Also würde man einem deutschen Unternehmen dann empfehlen, dass die Finger davon, du magst dir da versprechen, also man kann sich ja vorstellen, Warenhäuser meinen zum einen, man könnte Diebstahlrisiko begegnen, wenn man sagt, das ist jemand, der auffällig, also wie gesagt, die Szenarien, die man sich da überlegen kann, dass man frühzeitig möglichen Ladendieb erkennt, bis hin, dass manche, und das auch das haben wir ja aus dem Ausland schon kennenlernen dürfen, gerade im asiatischen Raum, dass Schaufensterpuppen Kameras in den Augen hatten, die dann wiederum Kunden erkennen sollten, damit dann entsprechend der Mitarbeiter gleich hingeht und den begrüßen kann. Also ganz unterschiedliche Szenarien, ja. Aber auch Wildwüchse, die da entstanden sind. Und Ihr Kollege, der europäische Datenschutzbeauftragte, hat sich auch kürzlich mit AI und Facial Recognition befasst. Und er hat davon berichtet, dass in Diskussionen aufkommt, man bräuchte für KI eine andere Gesetzgebung, wurde da in der Diskussion aufgebracht, nicht die Datenschutzgrundverordnung. Er sieht das natürlich nicht so. Und auch in Deutschland warnen ja jetzt Wirtschaftsverbände vor einer zu starken Regulierung von KI. Was würden Sie solchen Argumenten entgegnen? Die Datenschutzgrundverordnung soll doch nicht auf KI angewandt werden, denn eigentlich muss KI alles Mögliche mit den Daten machen können, um erfolgreich zu sein.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir die Diskussion im europäischen Kontext nicht in diesem Zusammenhang führen, was mit Blick auf eine neue Regulierung möglicherweise durchaus sinnvoll wäre. Aber wir haben ja die DSGVO und die DSGVO wird gerade im europäischen Kontext ja als zunächst mal unsere Zielvorgabe gesehen, die man jetzt auch nicht wieder kurzfristig in Frage stellen will und mit neuen Vorschriften dann weiterführen will, weil man befürchtet eben, dann einen erneuten Lobbystreit hinter den Kulissen, der vermieden werden soll. Ich glaube allerdings, dass es natürlich gute Gründe gibt, die Diskussion über die Gesichtserkennung und über den Einsatz von KI zu führen. Es gibt eine Regelung natürlich für KI in der DSGVO, die automatisierte Einzelfallentscheidung dann thematisiert. Diese Vorschrift hat natürlich auch Anwendung auf KI, ist aber nur eben in begrenzter Weise operationalisierbar, weil es dann ja auch meistens um direkte Entscheidungen geht. KI bereitet aber Entscheidungen häufigerweise vor. Das heißt, eine Entscheidung wird von der KI dann am Ende häufig nicht getroffen, sondern von dem Menschen, der den Vorschlag der KI dann umsetzt und den möglicherweise nochmal überprüft. Insofern ist natürlich das gesamte rechtliche Konstrukt durchaus schwierig und man muss sich fragen, ob das der hohen Brisanz, gerade der Gesichtserkennung, der Technologie in diesem Feld durchaus entspricht. Aber wir müssen auch gleichzeitig sehen, es ist ja nicht nur der private Bereich, der von der DSGVO erfasst wird, sondern es ist auch der öffentliche Bereich, wenn es um öffentliche Stellen geht, die biometrisches Material eben über KI verarbeiten. Dann haben wir ja hier die JI-Richtlinie, die gerade für öffentliche Stellen gilt und die dann im nationalen Recht, insbesondere eben durch Regelungen in der Strafprozessordnung oder im Gefahrenabwehrrecht umgesetzt werden muss. Und hier besteht natürlich auch ein hoher Bedarf an Regulierung im nationalen Bereich. Das darf man nicht vergessen. Wir sind ja in diesen Bereichen weitgehend auch auf die nationale Rechtsetzung angewiesen. Und das zeigt ja auch gerade der G20-Fall in Hamburg, aber auch die Videoüberwachung gestützt durch Gesichtserkennungstechnologie im Bereich Berliner Südkreuz, wo eben das Bundesinnenministerium ein Forschungsprojekt hat laufen lassen. Hier geht es letztlich um nationale Regelungen, die wir brauchen. Und die fehlen. Und solange diese fehlen, haben wir eigentlich im nationalen Bereich gar nicht das Problem, dass wir uns mit diesen Dingen beschäftigen müssten, wenn klar würde, dass man eben als im politischen Bereich ganz deutlich erkennt, dass eine Rechtsgrundlage fehlt. Wie gesagt, in Hamburg ist das nicht erkannt worden. Darum unser Verfahren, so, wie ich das beurteile, hat der Bundesinnenminister jedoch ganz deutlich erkannt, dass eben dort mit Blick auf die Bahnhöfe eine Echtzeit-Videoüberwachung, Echtzeit-Gesichtserkennung nicht greifen kann, solange nicht entsprechende gesetzliche Rahmungen davor vorliegen. Und die sind im Moment nicht gegeben. Und wie gesagt, insofern gehe ich davon aus, dass diese Probleme uns insoweit erstmal nicht direkt betreffen, aber natürlich mitbedacht werden müssen und wir uns genau angucken müssen, wie die Diskussion hier weiter fortläuft.
Es gibt ja in der Datenschutzgrundverordnung ein Instrument mit den Verhaltensregeln, das leider bisher so gut wie gar nicht zur Anwendung kommt, obwohl ich persönlich das eigentlich ein sehr gutes Mittel fände. Wäre das denn etwas nach Ihrer Ansicht, wo zum Beispiel Verbände für KI etwas entwickeln könnten und der zuständigen Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorlegen könnten, dass man so Verhaltensregeln hätte, wie man KI einsetzt, sicherlich in Anlehnung an die Prinzipien, die Aufsichtsbehörden, die die Datenschutzkonferenz schon veröffentlicht haben?
Also die Frage, wie man KI einsetzt, ist natürlich in der Tat sehr vielschichtig und da gibt es erstmal natürlich viele Anwendungsbereiche. Wenn man dann etwa zur Authentifizierung KI einsetzt, dann muss das natürlich in der Tat auch näher geklärt werden, wie die Voraussetzungen dazu sind. Ich weiß nicht, ob eine branchenspezifische Verhaltensregelung hier sozusagen als Softlaw so etwas erleichtern würde. Ich kann mir vorstellen, dass die Fragen der Authentifizierung von Personen letztlich auch natürlich insbesondere
mit Blick auf die DSGVO selbst und sehr, sehr direkt geregelt werden können. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sehen, dass das ein Bereich ist für Verhaltenssteuerung im mittelbaren Bereich durch branchenspezifische Vereinbarungen.
Okay. Ist ja ein wichtiger Punkt, weil es gibt da zum Beispiel auch im Bereich Cloud jetzt Überlegungen, man könnte da vielleicht für Verhaltensregeln was machen. Und da wäre ja eine, werden wir beobachten, was da der KI-Verband zum Beispiel auch noch so alles entwickeln wird. Eine letzte Frage meinerseits, Stichwort Facebook nochmal, Sie haben es zwischendurch genannt. Und die sind ja nun auch mit Gesichtserkennung aufgefallen, sind im Bereich KI unterwegs. Macht es denn hier Probleme, dass die Datenschutzkolleginnen und Kollegen in Irland manchmal eine andere Auffassung zu haben scheinen?
Also das ist jetzt bei der Frage der Gesichtserkennung durch Facebook nicht so unmittelbar das ganz wichtige Problem. Ich denke, wir haben ja vor einigen Jahren die Diskussion gehabt, wie sieht es denn aus mit der Gesichtserkennung bei Facebook, die eingeführt wurde sozusagen über Nacht ja in diesem Netzwerk, ohne dass betroffene Personen nach ihrer Einwilligung gefragt wurden. Das haben wir ja sehr kritisch kommentiert und haben auch entsprechend Verfahren gegen Facebook damals eingeleitet. Das Ganze hat sich dann im europäischen Kontext ja weiterentwickelt. Viele Kolleginnen und Kollegen sind da auch unserer Auffassung gewesen. Und es hat am Ende dann dazu geführt, dass Facebook zurückgerudert ist und die Einwilligungslösung in Europa ja eingesetzt hat. Das ist in der Tat auch Stand heute. Ich gehe davon aus, dass dieses auch funktioniert. Insofern wäre jetzt hier nicht unmittelbar ein Punkt, wo wir mit den Kollegen in Irland nicht einer Meinung sind. Aber es gibt natürlich, und das ist auch klar, einige Punkte, in denen es eben unterschiedliche Auslegungen des Datenschutzrechts gibt. Und insofern sind wir als betroffene Aufsichtsbehörde natürlich erstmal darauf angewiesen, dass die federführende Aufsichtsbehörde, das ist in diesem Fall für Facebook die irische, aber auch für die anderen großen US-Unternehmen, die irische Aufsichtsbehörde, da diese Unternehmen dort sitzen, erstmal selbst auch klar sagt, was diese Aufsichtsbehörde motiviert und wie die Aufsichtsbehörde dann im Einzelnen diese Fälle behandeln will. Damit wir dann in einem zweiten Schritt, von diesem ersten Schritt ausgehen, möglicherweise dann den Europäischen Datenschutzausschuss anrufen können, wenn wir unterschiedlicher Auffassung sind. Dieses ganze Verfahren der Kohärenz, der Kooperation im europäischen Kontext bei der grenzüberschreitenden Datenverarbeitung hat sich in den letzten zwei Jahren leider überhaupt nicht bewährt, weil es ist sehr bürokratisch, es ist sehr schwerfällig und es führt eben leider nicht zu erfolgreichen Ergebnissen bislang, was sich ja allein schon in der Tatsache erkennen lässt, dass die vielen, vielen Unternehmen, die im großen Maßstab eben Daten verarbeiten und in Irland ansässig sind, bislang ja nicht Gegenstand eines einzigen Bußgeldverfahrens waren. Das trotz zahlreicher, auch massiver Probleme mit Datensicherheit und Datenschutz in den letzten zwei Jahren. Das zeigt, wir müssen da gucken, ob die Strukturen der Regelungen wirklich so angemessen sind, ob wir das europäische Recht nicht dort zumindest anfassen müssen, wo es um die aufsichtsbehördlichen Strukturen und Verfahren geht und hier Erleichterungen schaffen müssen, um eben einen Vollzug des Datenschutzes gerade gegenüber international agierenden globalen Datenverarbeitern zu effektivieren.
Ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel, was Sie uns hier beschrieben haben, warum die deutschen Aufsichtsbehörden und dann ja letztlich auch der Europäische Datenschutzausschuss auch nochmal klar gemacht hat, für die Evaluierung der Datenschutzgrundverordnung, dass man in dem Bereich nochmal schauen müsste mit dem Kohärenzverfahren. Und ja, da sind wir natürlich alle sehr gespannt, was da entsprechend bei der Kommission letztendlich berichtet wird, was da rauskommt, ob sich da etwas entwickeln kann. Von meiner Seite schon mal herzlichen Dank, Herr Professor Kasper. Ich würde an meinen Kollegen geben, der auch noch Fragen an Sie hat.
Gerne, danke.
Ja, ich möchte nochmal den Kreis schließen, sozusagen zum Anfang zurückkommen, wo ich schon mal angedeutet habe, ich möchte nochmal den Aspekt Corona, die aktuelle Entwicklung hier mit reinbringen. Wissenschaftler und Tech-Konzerne, die sich schwerpunktmäßig mit KI beschäftigen, bieten ihr Wissen und ihre Möglichkeiten aktuell auch im Rahmen der Corona-Krise für zum Beispiel die Nachverfolgung der Infektionsketten und die Impfstoffforschung an. Haben Sie mit dieser Entwicklung auch behördlich schon zu tun gehabt? Und was sind Ihre Gedanken so allgemein dazu?
Ja, also wir hatten ansatzweise damit zu tun, da ging es um eine App, die lag aber nicht sozusagen direkt im Spielbereich unserer, im Zuständigkeitsbereich unserer Behörde. Da ging es um eine App, die eben auch Infektionsketten zurückverfolgen wollte. Das ist natürlich alles sehr, sehr schwierig und problematisch. Wir gehen insofern davon aus, dass wir schon zentrale Modelle benötigen und ein solches zentrales Modell wird ja durch die Corona-App jetzt des Robert-Koch-Instituts, die ja leider noch nicht zugänglich ist und noch nicht entwickelt wurde, aber über die schon viel gesprochen wurde, dann bereitgestellt. Ich gehe davon aus, dass diese Art von App auch durchaus dazu beitragen wird, Infektionsketten zu vermeiden, aber auf Basis der Freiwilligkeit der Nutzerinnen und Nutzer und auf Basis des Grundsatzes der Erforderlichkeit und der Datenminimierung und der weitgehenden Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung von Daten. Insofern sind diese Modelle natürlich jetzt im Moment ganz wichtig und ich glaube insofern auch, dass die Diskussion, die wir hier haben, nicht umsonst war. Wir haben ja sehr viel um Datenschutz, Datensicherheit auch debattiert. Es gab ja unterschiedliche Ansätze und gerade auch die Diskussion über das zentrale und das dezentrale Modell haben ja gezeigt, am Ende hat die Politik ja hier auch durchaus den Datenschutz erkannt und im Blick gehalten und sich für ein solches Modell auch dann entschieden. Ich glaube, das ist in der Tat ein Punkt, der sehr erfolgreich war und mit Blick auf viele, viele einzelne Ideen, die wir sicher auch haben, wie gesagt, kann ich im Moment keine weiteren Informationen geben, die liegen dann jedenfalls nicht bei uns in der Behörde vor.
Vielen Dank für die Einschätzung. Da möchte ich Ihnen recht geben. Auch ich fand das sehr bezeichnend, dass tatsächlich in dieser Frage zentrale, dezentrale Speicherung bei der Corona-App, dass da das wirklich hoffen lässt, dass da dann letzten Endes sich doch die Datenschutzsicht mehr durchgesetzt hat. Ja, vielen lieben Dank, Herr Professor Kaspar. Vielen lieben Dank, Oliver, für die Moderation.
Ja, sehr gerne. Ja, ich bedanke mich auch, Herr Schoncheck, Herr Fuchs. Es sind ja so viele Dinge, also gerade was die Details auch von biometrischer Gesichtserkennung dann betreffen, das kann man ja alles gar nicht abfragen, aber ich glaube, wir haben schon einen ganz guten Querschnitt gehabt.
So ist es. So haben wir ein schönes Gespräch geführt. Ich danke Ihnen, ich danke auch unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Und sage ein herzliches Dankeschön. Wenn Sie Fragen an uns haben, bitte schreiben Sie uns einfach an dsp@wk.de. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.